Weltspiegel, Thema.
Erdogan unter Druck? Warum es bei der zweiten Bürgermeisterwahl in Istanbul um die ganze Türkei geht. Die Türkei unter Präsident Erdogan, die hat gerade diesen lästigen Schönheitsfehler, nämlich die Bürgermeisterwahl von Istanbul. Im März hatte nämlich der Gegenkandidat der AKP, İmamoğlu, das Rennen knapp gewonnen. Und da wurde die Wahl einige Wochen später von der türkischen Wahlkommission tatsächlich annulliert. Jawohl, annulliert. Der Gegenkandidat İmamoğlu, der sagte zu dieser Annullierung ganz knapp und hart im Weltspiegel:
Jeder Politiker kommentiert das anders. Ich sehe die Entscheidung als Verrat, als Putsch gegen die Demokratie.
Das sind schwere Vorwürfe. Gab es wirklich einen Putsch gegen die Demokratie? Was ist da los in der Türkei? Darüber spreche ich in diesem Podcast mit Zafer Meşe. Er ist AKP-naher Politikberater mit Meşale Tolu, die 8 Monate in türkischer Haft war, und mit unseren beiden Korrespondenten in Istanbul, Karin Sens und Oliver Meyer-Rüth. Mein Name ist Isabel Şayan. Ich bin jetzt verbunden mit Oliver Meyer-Rüth, der seit 2016 ARD-Fernsehkorrespondent für die Türkei ist. Meine erste Frage, da war also einer gewählt und dann war er aber doch nicht gewählt. Gab es also wirklich eine Wahlfälschung?
Ja gut, die AKP, die spricht von Wahlfälschung. Die sprechen auch davon, dass Stimmen gestohlen wurden. De facto war es aber wohl eher so, dass der türkische Staatspräsident und eben seine Partei, die AKP, wollten, dass diese Wahl unbedingt wiederholt wird, weil sie eben die Wahl verloren haben. Zumindest kann man diesen Eindruck haben. Das eigentliche Argument, was man dann immer wieder gehört hat, war, dass eben in diesen Wahlbüros da Wahlhelfer saßen, die keine Beamten waren. Und offenbar ist es so, dass nach türkischem Gesetz diese Wahlhelfer Beamte sein müssen. Und da saßen aber auch Lehrer oder Bankangestellte. Die holt man dann, wenn nicht genug Beamte da sind. Und da hat dann die AKP gesagt, das geht eigentlich gar nicht. Die Wahl muss deshalb annulliert werden. Ganz interessant ist, dass ja 2018 auch eine Wahl stattfand und da waren eigentlich dieselben Wahlhelfer da, aber da hat dann niemand gerufen, diese Wahl müsste auch annulliert werden. Also viele haben den Eindruck, dass es einfach nur darum ging, dass der AKP und Erdogan das Ergebnis eben nicht gepasst hat und deswegen muss jetzt am 23. Juni nochmal gewählt werden.
Bei der letzten Wahl am 31. März, da wurde ja nicht nur der Bürgermeister für die ganze Stadt gewählt, sondern auch der Bezirksbürgermeister, Stadtparlament und Landräte. Das war aber gültig?
Genau, da wurden auch verschiedene Bezirksbürgermeister gewählt und das war in genau denselben Wahlbüros mit denselben Urnen und interessanterweise hat man da nichts beanstandet. Das will man so lassen, wie es ist. Das Ergebnis ist offenbar in Ordnung für die AKP. Mit was sie eben nicht zufrieden sind, ist, dass Ekrem İmamoğlu die Wahl als Oberbürgermeister von Istanbul gewonnen hat und da soll jetzt neu gewählt werden.
Sie haben ja mit İmamoğlu gesprochen und er beschreibt sich in diesem Beitrag für den Weltspiegel selber so.
Ich weiß genau, wie das ist. Mein Lebensstil ist dem dieser Familien sehr ähnlich. Da geht es um das Privatleben. Ich weiß, was die fühlen, aber ich sage auch immer, man soll das Privatleben und die Politik trennen. Ich bin eben so wie Sie.
Das war Ekrem İmamoğlu. Warum ist er so beliebt oder warum schneidet er so gut ab?
Also er ist eigentlich für diese Mitte-Links-Partei CHP, die größte Oppositionspartei in der Türkei, ein eher ungewöhnlicher Politiker. Und das liegt daran, weil er einen eher konservativen Lebensstil pflegt. Er kommt vom Schwarzmeer, von der Schwarzmeerküste, aus derselben Ecke, aus der auch der türkische Staatspräsident kommt. Und diese Ecke ist eine eher konservative Ecke der Türkei. Ich selber komme aus Erlangen, aus Franken, also aus Bayern. Und ich würde mal sagen, das ist so das Bayern der Türkei, die Schwarzmeerküste. Und er ist einer, der in die Moschee geht, der auch Koransuren beten kann, der in der Moschee Gebete sprechen kann und der auch, wenn er in Interviews spricht, immer mal wieder auch so eine religiöse Sprache einfließen lässt.
Wir sprechen über die CHP, die Partei des Gewinners der Bürgermeisterwahl von Istanbul, und die AKP, die Partei des Präsidenten. Könnten Sie einmal kurz umreißen, was sind das für Parteien, wofür stehen die?
Die AKP steht für einen konservativen Islam, für die religiösen Türken. Sie wurde vor allem von den religiösen, konservativen Türken in den letzten Jahren gewählt. Es gab auch den einen oder anderen modernen Türken der Mitte, der aber wirtschaftsorientiert ist. Und das war auch immer was, mit was man die AKP identifiziert hat, nämlich mit so einem wirtschaftsliberalen Ansatz. Das ist die AKP. Und auf der anderen Seite ist die CHP eigentlich so eine Mitte-Links-Partei, die so ein bisschen, ja, sagen wir mal, wie die SPD die Arbeitnehmer im Land vertritt. Und deswegen ist auch diese Figur Ekrem İmamoğlu so interessant, weil auf der einen Seite ist er eben der Oppositionskandidat von der CHP, auf der anderen Seite pflegt er einen konservativen Lebensstil, kommt aus einer konservativen Ecke der Türkei und das macht ihn eben auch für viel mehr Menschen wählbar. Für Leute, die eben bisher auch die CHP auf gar keinen Fall gewählt hätten, die sagen, Mensch, der ist ja trotzdem einer von uns, dann kann ich dem die Stimme mal geben.
Das heißt, die AKP hat an der Stelle ziemlich hoch gepokert, die Wahlen annulliert, dann muss sie ja jetzt eigentlich gewinnen. Merkt man das? Steht die Partei da in Istanbul unter Druck? Machen die besonders viel Wahlwerbung?
Die stehen massiv unter Druck. Die müssen unbedingt gewinnen. Wenn sie jetzt nochmal verlieren, wenn jetzt der AKP-Kandidat, das ist ja Binali Yildirim, Erdogan tritt ja nicht selber an, obwohl man beim letzten Wahlkampf das Gefühl hatte, er tritt selber an. Aber es ist eben Binali Yildirim, der ehemalige Ministerpräsident der Türkei. Wenn der wieder verliert, dann ist es schon so eine existenzielle Frage für Erdogan. Das liegt auch daran, dass es inzwischen, weil es wirtschaftspolitisch jetzt und wirtschaftlich nicht mehr so gut läuft in der Türkei, weil es eben einige gibt, die unzufrieden sind mit der Politik des türkischen Staatspräsidenten und seiner Partei, der AKP. Und man hört jetzt immer öfter, dass es im konservativen Lager, auch bei AKP-Politikern, sozusagen die Absicht gibt, neue Parteien zu gründen. Da gibt es den ehemaligen türkischen Wirtschaftsminister Babacan, der soll zum Beispiel eine neue Partei gründen, jetzt im Herbst. Und da hört man aus AKP-Kreisen, dass es doch den einen oder anderen Abgeordneten, auch AKP-Abgeordneten im Parlament gibt, der sich dann vorstellen könnte, zu dieser neuen Partei überzuwechseln. Und wenn sich da vieles verschiebt im Parlament und wenn es da Mehrheiten gibt gegen Erdogan, dann könnte es natürlich auch in den nächsten ein, zwei Jahren nochmal neue Präsidentschaftswahlen, nochmal neue Parlamentswahlen geben und dann könnte es auch recht eng werden für Erdogan.
Es geht also nicht nur um das Amt eines Bürgermeisters, sondern es könnte sein, dass sich in Ankara auch was verschiebt. Vielen Dank, Oliver Meyer-Röth. In diesen 25 Jahren AKP-Herrschaft ist ja einiges passiert. Heute ist die Türkei eine Regionalmacht mit über 80 Millionen Einwohnern. Sie hat so viele Kriegsflüchtlinge wie kaum ein anderes Land und liegt natürlich geografisch als Land am Rande eines Kriegsgebietes. Man könnte vielleicht auch sagen, das Osmanische Reich 2.0, Fragezeichen, ich weiß es nicht. Wie sieht das jemand, der eher regierungsnah denkt, also eher AKP-freundlich? Ich bin jetzt in Berlin verbunden mit Zafer Meşe. Er ist Politikberater, Politikwissenschaftler. Er leitet das Deutschlandbüro bei der Stiftung für politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Forschung, kurz CETA. Hallo, Herr Meşe.
Hallo, grüß Sie, Frau Şayani.
Wie erklären Sie sich denn die Verluste der AKP?
Also bevor ich die Erklärung mache, würde ich eingangs grundsätzlich zwei, drei Fakten mal festhalten in Bezug auf die Oberbürgermeisterschaftswahlen. Im Grunde genommen handelt es sich ja um eine OB-Wahl, nicht um die Wahl des Parlaments bzw. Präsidentenwahl. Und irgendwo habe ich gelesen hier in den Medien, dass es sich um eine Kampfabstimmung zwischen İmamoğlu und Erdogan handelt. Auch der Vergleich Rocky gegen Ivan Drago musste herhalten. Also das sehe ich nicht so. Und nicht die Partei. Und wenn wir natürlich auch über die OB-Wahlen reden, dann reden wir natürlich auch über die Wiederholung, nicht, der Wahlen. Nicht die AK-Partei hat die Wiederholung der Wahl entschieden, sondern die Hohe Wahlkommission. Also da müssen wir eigentlich auch die Kirche im Dorf lassen, in diesem Falle die Moschee im Dorf, denke ich. Und die Entscheidung der Hohen Wahlkommission begründet sich definitiv auf massive Unregelmäßigkeiten während des Wahlvorgangs. Ich erinnere daran, dass bei der Nachzählung von 10% der Gesamtstimmen die ohnehin extrem knappe Differenz von ca. 40.000 Stimmen zugunsten von İmamoğlu auf 13.700 und geschrumpft ist. Folgerichtig, und ich denke auch konsequenterweise, hat die AK-Partei die Wiederholung beantragt. Und ich denke auch, wenn wir die Debatte in der Türkei verfolgen, dieser Schritt dient auch der, ist auch notwendig gewesen, um den Vertrauensverlust in das Wahlsystem wiederherzustellen.
Herr Mischel, das ist interessant, wie Sie das darstellen. Es ist ja dann umso erstaunlicher, dass am 31.03. hat ja nicht nur die Bürgermeisterwahl stattgefunden, sondern da war auch noch die Kommunalwahl und noch eine weitere Wahl. Die wurde aber nicht annulliert oder die wurde nicht für ungültig erklärt, obwohl sie ja in denselben Wahlbüros stattgefunden hat, mit denselben Wahlhelfern, an denen es jetzt Kritik gegeben hat. Das heißt, man stimmt für drei Sachen ab. Am Ende heißt es, eine Abstimmung war nicht korrekt, zwei haben aber gestimmt. Das ist doch was, was ihren Argumenten relativ viel Wind aus den Segeln nimmt.
Eigentlich nicht, wenn ich das sagen darf, weil die AKP-Partei hat auch viele Anträge gestellt bei diesen, es wurden ja die Lokalbürgermeister, die Bezirksbürgermeister und der OB gewählt, ja. Und im Grunde genommen gab es auch Unregelmäßigkeiten bei anderen, aber man hat geschaut und die Hohe Wahlkommission meinte, bei den Anträgen, die die AKP-Partei bei anderen Bezirken gestellt hat, gab es in der Tat auch Unregelmäßigkeiten, auf nicht nur was die AKP-Partei anbelangt, sondern grundsätzlich gibt es da natürlich auch teilweise Unregelmäßigkeiten. Aber die hatten in der Tat keinen Einfluss auf den, auf das Ergebnis. Bei der OB-Wahl ist es was anderes. Ich sagte ja eingangs, nach der Wiederzählung nur von 10% ist die Differenz auf 13.700 noch was geschrumpft. Das ist, und da wurden nur 10% der Urnen wieder gezählt.
Wie erklären Sie sich die Verluste?
Ich denke, was die AKP-Partei nicht verstanden hat oder zu spät gesehen hat, die wirtschaftlichen Turbulenzen in der Türkei waren auch, auch ein wichtiger Grund, also so ein entscheidendes Kriterium auch für viele AKP-Parteiwähler, also auch Stammwähler. Und das wurde auch in Istanbul und auch woanders auch so eben nicht analysiert. Wir sehen in Istanbul zum Beispiel, dass 1,5 Millionen eigentlich Stammwähler der AKP-Partei einfach nicht zur Urne gegangen sind. Ja, das ist hauptsächlich auch mit der wirtschaftlichen Situation erklärbar. Das ist ein Erklärungsmuster. Ansonsten sehen wir, dass es gibt eine relativ starke Verjüngung der Partei, nicht nur in Istanbul, auch in vielen anderen Regionen. Und da haben sich einige alteingesessene Politprofis der AKP-Partei natürlich sich ins Abseits gestellt gefühlt.
Herr İmamoğlu hat leidenschaftlicher gekämpft als Ali Yildirim von der AKP-Partei.
Ja, das hat den Anschein gehabt, aber Binali Yildirim hat die Kurve gekriegt, sage ich mal. Er ist da jetzt auch rhetorisch und auch physisch sehr, sehr präsent. Und im Grunde genommen hat die AKP-Partei so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Die dachten, das sind halt eben Wähler, das sind traditionell AKP-Partei-Wähler, die würden CHP, also einen Sozialdemokraten, nicht wählen. Haben eigentlich verkannt, dass auch Stammwähler der AKP-Partei müssen erstmal überzeugt werden, Frau Chayani. Also so einfach ist es nicht. Und bei İmamoğlu, seine Person ist ja interessant.
Aber lassen Sie uns nochmal, also nicht nur auf Istanbul gucken, denn die AKP hat ja in einigen Städten verloren. Und wenn man die Reaktion jetzt sieht, dann hat man den Eindruck, und Sie haben viel Kontakt zu Politikern aus dieser Partei, nehme ich an, dann hat man den Eindruck, dass es doch da eine gewisse Grundnervosität gibt, ob denn wohl diese Epoche gerade zu Ende geht. Lese ich das richtig?
Also ob die Epoche zu Ende geht oder nicht, das ist da, die Diskussion sehe ich da nicht in der Partei. Aber natürlich in jeder Partei, wenn es zu Stimmenverluste, zu Verlusten kommt, dass man auch wichtige Städte verliert, dann hat man Sorgenfalten. Das ist nicht nur auf die Türkei zu begrenzen, das ist überall der Fall.
Dann lassen Sie mich nochmal abschließend da eine Gegenzahl Ihnen nennen. Nach Angaben des türkischen Justizministeriums sind ja 135.000 Menschen nach dem Ausnahmezustand 2016 entlassen worden und 230.000, ich wiederhole, 230.000 festgenommen worden wegen dem Vorwurf von Terrorpropaganda oder beziehungsweise der Unterstützung. Und viele von ihnen sind oder beziehungsweise waren Staatsbedienstete. Richtig. Und diese Verhaftungswelle ist ja noch nicht zu Ende. Wenn das Land also so stabil ist und so erfolgreich, Sie haben gesagt, es gibt wirtschaftliche Turbulenzen, aber ansonsten haben Sie das ja schon so gesehen. Warum geht man dann gegen Hunderttausende vor und sagt, das sind vermutlich Terroristen?
Das Thema haben wir ja hier in Deutschland sehr oft diskutiert, auch in den bilateralen Beziehungen. Die Türkei und die AK-Partei-Regierung hat die folgende Position, dass nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei vor fast drei Jahren jetzt, dass da eine Gruppe, die an dem Putsch auch beteiligt ist, dass die eben extrem vernetzt waren, sind im Bürokratieapparat, in den staatlichen Institutionen und in dem Bildungssektor.
Aber Sie
und,
kennen ja viele Leute ja, in der Türkei, das haben Sie ja gesagt. HP, würden Sie sagen, das ist
Frau
tatsächlich
Chayani,
so?
Darf ich das sagen? Ich meine, dagegen widerspricht auch nicht die Opposition, dass die gülenistische Organisation auch an dem Putsch maßgeblich beteiligt ist. Ein Staat hat meiner Meinung nach auch das Recht, eben zur Stabilität seiner staatlichen Institutionen auch entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Auch der Staatspräsident Erdogan hat gesagt, dass man hier und da Fehler macht. Aber man muss halt eben schauen, dass man so schnell wie möglich diese Fälle abarbeitet. Aber es ist ein Fakt, dass es einen Putsch gab und dass sich die Lage inzwischen normalisiert. Aber die Strafverfolgung, die muss entsprechend dann auch schneller, denke ich mal, agieren.
Wirtschaftliche Turbulenzen, sagt Safer Meşe, ist einer der Hauptgründe dafür, dass die AKP bei den Kommunalwahlen im März schlecht abgeschnitten hat. Er ist Politikberater und Politikwissenschaftler einer Türkei-regierungsnahen Stiftung mit Bürositz in Berlin. Vielen Dank.
Weltspiegel Porträt.
Jetzt die große Frage: Wie geht eigentlich diese Regierung unter Erdogan mit Andersdenkenden um? Kann man sich als in Deutschland sozialisierter Mensch, im Frieden lebender Mensch nicht sehr gut vorstellen und schon gar nicht möchte man sich das am eigenen Leib vorstellen. Meşale Tolu indes musste das erleben. Die Übersetzerin und Journalistin kurdischer Herkunft ist in Ulm geboren. Sie lebte in Istanbul und wurde dort im Mai 2017 festgenommen. Der Vorwurf: Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Terrorpropaganda. 8 Monate war sie in Haft, auch mit ihrem kleinen Sohn, der zum Zeitpunkt der Festnahme 2 Jahre alt war. Sie schildert das in einem Buch mit dem Titel »Mein Sohn bleibt bei mir als politische Geisel in türkischer Haft und warum das noch nicht zu Ende ist«. Das ist sozusagen eine Innenansicht wider Willen. Sie ist jetzt hier in Köln bei mir im Studio. Hallo Frau Tolu.
Hallo.
Wenn Sie jetzt nach Istanbul fahren würden, um über die Bürgermeisterwahlen zu berichten, was würde passieren?
Es wäre mit enormen Risiken verbunden. Also man kann für normale deutsche Staatsbürger ja auch nicht garantieren, dass nichts passiert. Das Auswärtige Amt hat ja Reisehinweise verschärft, abgemildert und immer wieder erneuert. Also eigentlich gibt es für jeden, der liked, der postet, Risiken. Und für mich sind diese Risiken höher, weil ich habe über diese staatliche Repression und Gewalt in meinem Buch auch geschrieben. Und wenn man kritisch berichtet, ist man eigentlich ständig einer Gefahr ausgesetzt. Ob diese Gefahr jetzt Inhaftierung bedeutet oder Gewalt bedeutet oder ja, Abschiebung, da gibt es verschiedene Varianten. Aber eigentlich sind jegliche Kritiker all diesen Risiken ausgesetzt.
In welcher Situation sind Sie und Ihr Ehemann jetzt?
Ich und mein Ehemann werden jetzt inzwischen im selben Verfahren verurteilt. Die wurden zusammengelegt, diese Verfahren.
Wir sollten vielleicht sagen, er war auch in Haft, schon vor Ihnen, bevor
er
Sie
in Haft. Er ist genau 3 Wochen vor mir in Haft gekommen. Er war selbst aktiv in der drittgrößten Oppositionspartei HDP. In der Zentralen Wahlkommission hat er gearbeitet. Genau zu dieser Zeit wurde er auch inhaftiert. Er war genau 8 Monate und ich auch weitere 8 Monate in Haft. Und heute sind wir beide in Deutschland. Es gab mehrere Probleme, also sein Pass wurde erst neuerdings abgenommen, den haben wir jetzt wieder zurückbekommen, jetzt lebt er auch hier in Deutschland, aber wir haben ein Verfahren am Hals und werden eigentlich, wenn es schlecht läuft, bis zu 20 Jahre Haft verurteilt Und all das ist natürlich freiheitsbeschränkend. Wenn man einen Menschen in der Türkei verurteilt, dann ja nicht nur, um ihn einzusperren, sondern vielleicht auch vom Land fernzuhalten. Und es gibt sehr viele Beispiele, wo wir wissen, dass Journalisten, Akademiker, Ärzte, Anwälte ins Exil flüchten mussten, und weil sie eben ein Verfahren am Hals haben und heute in Deutschland oder in anderen europäischen Städten leben müssen.
Wie geht die Türkei mit Andersdenkenden um? Wo stehen sie denn politisch?
Politisch gesehen bin ich eigentlich Menschenrechtler, Frauenrechtler, wie Sie es sehen wollen. Ich setze mich für Frauenrechte sehr aktiv ein. Ich gehe auch persönlich auf Demonstrationen oder gehe auf die Straße, wenn mir etwas nicht passt.
Jemand, der so denkt wie Sie, wie wird der vom Regime behandelt? Vielleicht können Sie beschreiben, wie Sie festgenommen wurden in Ihrer Wohnung, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie die jetzige Regierung mit Andersdenkenden umgeht.
Ich selbst war als Frau mit meinem Kind allein in dieser Wohnung, als ich überfallen wurde von der Polizei, von der Antiterroreinheit. Und trotz Wissen, dass ich alleine, eine Frau alleine mit Kind in einer Wohnung steckt, sind sie sehr gewalttätig mit uns umgegangen, haben die Wohnungstür aufgebrochen, haben mich von meinem Sohn losgerissen. Mein Sohn musste ich bei den Nachbarn zurücklassen. Ich hatte keinerlei Recht auf Anrufe zu meiner Familie oder zu meinen Anwälten. Ich durfte niemanden informieren über diese Inhaftierung. Und auch also als deutsche Staatsbürgerin hatte ich nicht das Recht, die Behörden zu informieren.
Wie viele Männer waren das?
Also 10 Männer sind dabei gewesen und eine Frau, die ich auch in meinem Buch als Statistin beschreibe, weil sie nichts gemacht hat. Also als Frau muss sie eigentlich aktiver sein als alle anderen Männer, weil eine Frau eben durchsucht werden soll, weil die Wohnung einer Frau durchsucht werden soll. Aber eigentlich haben sie nur pro forma mitgebracht und hingesetzt. Die Männer haben alles gemacht. Also man sieht da, dass eigentlich keinerlei Rechte, keinerlei Gesetze eingehalten werden. Ich habe nicht mal einen Durchsuchungsbefehl gesehen oder einen Haftbefehl habe ich nicht mal gesehen. Also mir wurde nichts gezeigt. Ich wurde einfach mitgenommen. Meine Wohnung wurde einfach umgeschmissen. Und all das hat mir gezeigt, dass eben in solchen Situationen man total entbehrt ist von allen, von jeglichen Rechten, die man als Mensch eigentlich hat.
Jetzt hat man den Eindruck, Sie sind aus der Haft rausgekommen. Ich kenne Sie ja nicht vorher, aber es hat Sie nicht gebrochen.
Nein, genau das Gegenteil, weil ich mit politischen Häftlingen inhaftiert war und die Gefängnisse in der Türkei sind wirklich überfüllt mit politischen Häftlingen. Und wenn man da reinkommt, vor allem wenn man vorher die Erfahrungen und die ganzen Erlebnisse gesehen hat als Journalistin. Also ich habe ja darüber berichtet, über sehr viele Inhaftierungen und über sehr viele Fälle. Dann geht man bewusst in dieses Gefängnis rein. Also dann weiß man, der Staat will dich mundtot machen, der Staat will, dass du hier zerbrichst. Und mir wurde ja auch sehr oft Kooperation angeboten. Ich wurde mit meinem Sohn erpresst. Und da war
Kooperation mit der Regierung.
Ja, genau. Und da war mir schon von Anfang an klar, sie wollen mich brechen und das mit allen Mitteln. Und dem muss ich einfach entgegensteuern. Und das war, glaube ich, der Anhaltspunkt, das mich auch gestärkt hat, wo ich immer gesagt habe, jetzt darfst du nicht loslassen, jetzt darfst du nicht schwächeln, jetzt musst du dagegenhalten. Und das war auch der einzige Grund, warum ich dann vielleicht auch gestärkter aus diesem Gefängnis rausgekommen bin.
Sie waren in einer Zelle, wenn ich das richtig verstanden habe, mit 24 anderen Frauen. Wenn man verstehen will, wie geht diese Regierung mit Andersdenkenden um, können Sie uns ein bisschen beschreiben, mit was für Vorwürfen die anderen Frauen da inhaftiert werden und wie lange?
Also die Bandbreite reicht von Terrorpropaganda bis Volksverhetzung, Umsturzpläne gegen die Regierung, Mitgliedschaft in terroristischen Organisationen. Aber es gab sehr viele junge Frauen, die nach mir, also nachdem ich inhaftiert wurde, 2-3 Monate später, sind plötzlich ganz viele junge Frauen gekommen. Und ich habe mich gefragt, was passiert jetzt? Oder warum kommen jetzt auf einmal so viele Frauen wieder? Und die meisten wurden wirklich nur wegen Postings inhaftiert. Also sie haben irgendwas geliked oder auch nur retweetet. Und das war schon der Grund, dass sie inhaftiert wurden.
Wissen Sie was?
Da ging es, glaube ich, auch um diese Offensive. Bei manchen war es auch nur der Jahrestag von den Gezi-Protesten in der Türkei, das 2013 ja stattgefunden hat. Und 2013 Gezi-Proteste war schon dem Staat ein Dorn im Auge. Es war der einzige Widerstand, der so ein bisschen an der Herrschaft gerüttelt hat, wo sie wirklich auch Angst bekommen haben. Und von daher ist es schon so, dass sie nicht wollten, dass der Gezi-Protest so verherrlicht wird. Und das waren schon die Gründe, um inhaftiert zu werden.
Jetzt reden wir über die Bürgermeisterwahl in Istanbul. Man fragt sich hier, ist diese Bürgermeisterwahl eigentlich so wichtig? Ist doch nur eine Stadt. Die wurde ja annulliert, haben wir jetzt in diesem Podcast auch schon drüber gesprochen. Wie sehen Sie diese Annullierung und diese Neuwahl?
Warum ist die Istanbul so wichtig? Das fragen sich viele Deutsche auch, weil man das eben nicht versteht, warum eine Stadt so wichtig ist, dass die eben wiederholt wird, die Wahl. Erdogan selbst, der Präsident, hat vor Jahren gesagt, wer Istanbul gewinnt, gewinnt die Türkei. Und Istanbul ist so zentral und auch wirtschaftlich eine so große Metropole, dass es stimmt. Also wer Istanbul regiert, regiert eigentlich die Türkei. Da sind so viele, die Geldtöpfe sind so enorm groß, dass man da eigentlich sehr viel von der Wirtschaft auch anführt, ankurbelt. Und Erdogan ist der Präsident, der durch Istanbul eigentlich so weit in die Politik rein fortgeschritten ist. Für ihn ist es deswegen auch sehr wichtig, dass er Istanbul nicht verlieren will. Vor 25 Jahren ist er selbst Bürgermeister von Istanbul gewesen. Die Annullierung zeigt uns, dass die AKP und Präsident Erdogan selbst sich eigentlich an ihre eigenen Worte nicht halten. Erdogan hat gesagt, die Urne ist für uns ein Zeichen der Demokratie, weil sie eben den Willen des Volkes darstellt. Alles, was aus diesen Wahllokalen an den Stimmen ausgezählt wird, ist das, was uns in unserer Regierung bestätigt. Jahrelang hat er gesagt, ich werde ja gewählt. Warum respektiert ihr meine Herrschaft nicht? Heute sehen wir, dass in Istanbul jemand anders gewählt wird, aber dass es der AKP jetzt auf einmal nicht in den Kram passt, weil sie selbst nicht gewählt wurden. Die Annullierung zeigt haushoch, dass kein anderer außer der AKP in der Türkei herrschen darf. Und das wird so lange wiederholt, bis die AKP dann wahrscheinlich wieder gewinnt oder andere Mittel einsetzt.
Oder ist es die Angst zu verlieren?
Es ist die Angst zu verlieren, weil wenn diese Kette einmal durchbricht und wenn diese Kette in Istanbul durchbricht, kann es sein, dass es eben eine Kettenreaktion gibt und dass andere Städte nachziehen. Und dieses Risiko wollen sie eben nicht in Kauf nehmen, in keinem Fall.
Meşale Tolu war das. Vielen Dank für den Besuch. Es ist fast irritierend, mit jemandem zu sprechen, der in derselben Gesellschaft wie man selbst sozialisiert ist und der dann aber in diesem anderen System 8 Monate in Haft mit 24 Frauen erleben musste, was wir uns hier kaum vorstellen können, und das jetzt wieder zurück in unsere Gesellschaft trägt und wir damit einen Eindruck davon kriegen, wie es in der Türkei auch zugeht. Vielen Dank.
Danke.
Präsident Erdogan, so ist zumindest der Eindruck für Außenstehende, der wacht sehr genau über sein Land und natürlich auch darüber, was berichtet wird. Jetzt erlebt die Türkei ja seit Ende 2018 eine starke Rezession, also einen Rückgang der Konjunktur mit einer Inflation von 20%, einer Arbeitslosenquote bei 14,7%. Das sind also nicht so ganz entspannende Zahlen. Und Präsident Erdogan, der meint, an einer Krise seien auch die westlichen Medien schuld. Die würden nämlich die türkische Wirtschaft so darstellen, dass sie fast kollabiert und erledigt sei. Jetzt bin ich verbunden mit Karin Senz in Istanbul. Sie ist die Hörfunkkorrespondentin auch für die Türkei. Frau Senz, hat der Präsident eigentlich Grund, nervös zu sein aufgrund der wirtschaftlichen Daten?
Also ich glaube, er muss jetzt nicht unbedingt nervös sein, dass die ausländischen Investoren durch die Flüchtlinge abgeschreckt werden, sondern was wir von den Unternehmen immer wieder hören, ist, dass sie die Rechtslage abschreckt. Beispiel hat mir neulich jemand erzählt, er sagt, also wenn ich jetzt in der Türkei investiere mit meinem Unternehmen und ich habe ein Problem und ich muss vor Gericht, woher weiß ich denn, dass ich Recht bekomme oder derjenige, der Recht hat oder vielleicht einfach der Erdogan näher steht. Auf der anderen Seite sind die Investoren auch abgeschreckt durch die Menschenrechtslage. Beispielsweise sagen einige Unternehmen auch, sie haben Probleme, Mitarbeiter zu finden, die in die Türkei kommen wollen, vor allem mit Familie, vor allem Deutsch-Türken, vor allem welche, die vielleicht noch einen kurdischen Hintergrund haben. Und natürlich schreckt auch Investoren ab der politische Einfluss, denn die vermuten, dass da ein großer Druck auf das Finanzsystem ist, vor allem auf die Zentralbank. Wir wissen ja alle, Erdogan möchte, dass der Leitzins nicht angehoben wird, und bisher hat sich die Zentralbank auch erst einmal getraut, den Leitzins da anzuheben.
Unsere Wahrnehmung in der westlichen Berichterstattung ist ja oft, dass dieses Land sozusagen autokratisch regiert wird. Ist das denn so, wie Sie das jetzt gesagt haben, dass er tatsächlich auch so einen Einfluss auf die Wirtschaft hat?
Naja, also zumindest sehen wir einen politischen Einfluss auf die Wirtschaft, der teilweise von innen, aber eben auch von außen kommt. Also letzten Sommer ist es total plastisch geworden. Da gab es ja so eine Art Kräftemessen zwischen den beiden Präsidenten, also der Türkei von Erdogan und eben der USA mit Trump. Da wollte Trump unbedingt einen Prediger, einen US-Prediger freipressen, muss man schon fast sagen. Also er wollte unbedingt, dass der ausreisen darf. Und er hat dann so einen wahnsinnigen Druck gemacht, dass es tatsächlich dazu geführt hat, dass die Lira, die türkische Lira, regelrecht abgestürzt ist. Wir wir hatten im Sommer eine Finanzkrise und da hat sich die Lira nicht wirklich erholt. Also im Vergleich zum Dollar hat sie seit letztem August knapp 20% verloren. Sie hat sich jetzt so ein bisschen stabilisiert. Was macht es im Land mit der ganzen Geschichte? Naja, also beispielsweise Importgüter werden teurer, Handys, Dünger aber auch, Chemikalien, Baumaterialien und alle Unternehmen, die davon eben abhängig sind, müssen mit den Preisen rauf. Die Bauwirtschaft stockt und beispielsweise auch wenn die Unternehmen Auslandskredite haben, dann werden die natürlich immer teurer.
Wenn ich jetzt hier gucke auf das Zettelchen in meinem Pullover, dann sehe ich Made in Turkey. Das ist jetzt keine Ausnahme. Kommt öfter vor, wenn man aufs Zettelchen guckt. Ist das ein Teil von Wirtschaft, der gut funktioniert oder ist der auch von der Krise der Lira betroffen?
Also auf jeden Fall ist es mal ein sehr starker Industriezweig, also Textilien auf jeden Fall. Und tatsächlich gibt es wirklich einige deutsche Unternehmen auch, die hier nähen und stricken lassen. Ich sage stricken deswegen, Armed Angels ist ja so ein Kölner Label, die einen auf Bio und Fair machen. Und Lavinia Muth ist die Qualitätsmanagerin hier und die kommt auch regelmäßig in die Türkei. Ich habe sie getroffen, als sie gerade ihr Partnerunternehmen hier in Istanbul besucht hat. Und sie sagt, es spricht vor allem eines für die Türkei, nämlich die Infrastruktur.
Die letzten 20, 30 Jahre gab es echt viele Investitionen und die Türken machen tolle textile Produkte. Hier ist extrem viel Know-how und es ist natürlich auch nah bei Europa. Dementsprechend sind Transportwege kürzer.
Das habe ich auch von einem Anzugshersteller beispielsweise gehört, der erst ganz neu hier eingestiegen ist, vor etwa einem Jahr. Das ist ein traditionelles baden-württembergisches Unternehmen und die sind eigentlich auch ganz glücklich mit dem Standort Türkei.
Diese absackende Lira auf der einen Seite, gleichzeitig einzelne Industriezweige, die funktionieren. Was bedeutet das für den Alltag?
Also gerade wenn man auf den Preis fürs Fleisch guckt, ich war neulich einkaufen und ich hatte das Gefühl, ich habe fast deutsche Preise bezahlt. Jetzt sagt man, naja gut, ist halt teuer, aber wir müssen ja wissen, was das Grundgehalt in der Türkei ist. Und da kann man fast ja durch 6 teilen und dann weiß man erstmal, wie viel teuer das ist und warum bei vielen Menschen eben in der Türkei kein Fleisch mehr auf dem Tisch steht oder nur noch ganz selten.
Aber dann muss es ja eine unglaublich große Verunsicherung geben.
Es gibt eine Verunsicherung und ich glaube, das macht sich eben auch in den letzten Kommunalwahlen deutlich. Also wir haben ja oft gesagt, dass Erdogan trotz allem immer noch gewählt wird, aber tatsächlich die wirtschaftliche Situation spiegelt sich in diesen Wahlen wieder. Aber wir dürfen nicht vergessen, wenn wir dann sagen, warum gehen die Leute in der Türkei nicht auf die Straße? Warum jetzt nicht? Wann denn dann? Dann sagen ja auch viele Türken, naja, wir haben eine Inflation von 20%, aber ganz ehrlich, wir haben schon eine von 50% gesehen. Das Land ist krisenerprobt.
Vielen Dank dafür. Krisenerprobt, vielleicht ist das Land aber auch einfach im Krisenmodus. An der Annullierung der Bürgermeisterwahlen in Istanbul zeigt sich das vielleicht.
Weltspiegel, User-Fragen.
So, jetzt der spannende Teil, nämlich die Fragen von euch an die Gesprächspartner. Wir haben im Netz gefragt und so habt ihr reagiert.
Samit Batscheli, jetzt mal ehrlich, eine Frage an die Kartoffelliebhaber. Hallo Hans. Hat dich jemals eine OB-Wahl in München, Hamburg, Berlin, Dortmund oder in Frankfurt mal so interessiert?
Diese Wahl hier in Istanbul, die ist absolut spannend, vor allem jetzt auch diese Neuwahl, weil es einfach hier nicht nur um eine Kommunalwahl geht, sondern es geht im Endeffekt um die Demokratie in der Türkei. Ja, es geht um viel mehr als darum, ob jetzt Ekrem İmamoğlu oder Binali Yildirim Bürgermeister wird von Istanbul. Es geht eigentlich darum, wie geht es mit diesem Land weiter und kann man Wahlen einfach annullieren und dann Neuwahlen ausrufen und ist man dann mit dem Ergebnis endlich zufrieden oder fängt man dann wieder an, darum zu manipulieren unter Umständen. Darum geht es und nicht nur um eine Kommunalwahl.
Tobias Soff gefragt. Wie sollte sich die deutsche Außenpolitik dazu verhalten?
Ja, ich denke, das ist eine innere Angelegenheit der Türkei, ist nachvollziehbar. Die wurde auch an diversen Stellen auch bilateral diskutiert. Und ich fand es natürlich nicht richtig, dass der Bundespräsident, ohne jetzt die Erkenntnisse zu hatte, ohne die Begründung der Hohen Wahlkommission zu kennen, einfach nur gesagt hat, dass es nicht glaubwürdig ist, dass es so eine reflexartige Haltung war. Das ist nicht staatsmännisch gewesen, meiner Meinung nach.
Max Harrich fragt Michale Tolu. Haben Sie Journalismus studiert?
Ich habe an der Goethe-Universität in Frankfurt Lehramt studiert, Spanisch und Philosophie. Aber habe in der Türkei dann eigentlich nur als Journalistin gearbeitet. Ich war sehr oft auf der Straße und habe direkt von der Straße berichtet, 2014 bis 2017 eigentlich. Und ich habe 6 Monate in einem Radio ein Praktikum gemacht, aber auch in der Türkei. Und heute bin ich eigentlich wieder dabei, normal wieder in den Beruf einzusteigen, in Deutschland als Journalistin zu arbeiten.
Eine weitere Frage an Mishale Tolu von Volkan Irtem. Warum hasst sie die Türkei so?
Das ist ein Gerücht. Ich liebe die Türkei. Ich liebe die türkische Bevölkerung. Ich liebe das Land, die Leute, alles, was an diesem Land eigentlich, ja, das Land ausmacht. Die Türkei ist ein vielfältiges Land, das eigentlich ein Mosaik ist, weil da so viele Ethnien, so viele Minderheiten zusammenleben, so viele Religionen aufeinandertreffen. Es ist die Brücke zwischen Anatolien und Europa. Ich kritisiere die Türkei nicht an sich, sondern ich kritisiere die Herrschaft, die Regierung, die diese Vielfalt vernichten will. Ich kritisiere die Menschen, die versuchen, dieses Mosaik zu zerstören, das, was dieses Land eigentlich ausmacht. Und ich denke, man sollte eigentlich sich klar machen, Menschen, die dieses Land kritisieren, wollen es eigentlich nur verändern.
Damian Eisenstein. Werden Deutsche weiterhin verhaftet?
Ja, wir haben das tatsächlich erst vor kurzem erlebt, dass die Tochter von Hossan Cane verhaftet wurde. Hossan Cane ist eine kurdischstämmige Sängerin aus Köln, die letztes Jahr schon verhaftet wurde und seitdem im Gefängnis sitzt. Ihre Tochter kam vor kurzem, ich glaube ein, zwei Wochen ist es jetzt her, in die Türkei, um sie zu besuchen. Und sie wurde direkt hier in Istanbul am Flughafen verhaftet, kam aber sehr schnell wieder frei, hat aber eine Ausreisesperre bekommen. Wir haben das Gefühl, dass man tatsächlich im Moment vor allem mal Ausreisesperren verhängt.
Das war Weltspiegel-Thema. Heute Erdogan unter Druck, warum es bei der zweiten Bürgermeisterwahl in Istanbul um die ganze Türkei geht. Die Redaktion hatten Heribert Roth und Male Stüssel. Danke fürs Abonnieren, sagt Isabel Chayani.